Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo.
Und der Frank.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Es ist heute der heißeste Tag im Jahr. Es ist 40 Grad. Ich habe hier mich extra noch in eine Decke gewickelt und ein kleines Feuerchen angemacht. Denn heute wollen wir uns über die Berge des Wahnsinns unterhalten.
Ich habe extra meinen Arktis-Parker an.
Ja, den Polarparker.
Genau. Sehr gut. Ich hoffe, die Schlittenhunde wärmen dich ebenfalls, denn es verspricht noch deutlich kühler zu werden.
Ich lege mich gleich in die Banta-Innereien.
Ja. So muss das sein. Ja, was machen wir heute in diesem Podcast? Wir haben auf der Anrufung, es war die Cthulhu Convention in diesem Jahr, die sozusagen ausgerichtet wurde von den Leuten von Cthulhus Ruf. Und da haben wir einen Workshop gehabt zum Thema Berge des Wahnsinns. Beziehungsweise meine beiden Mitpodcaster hatten einen Workshop zum Thema Berge des Wahnsinns. Ich habe nur moderiert, habe also nur hier immer auf die Uhr geguckt und gesagt, Leute, wir müssen ein bisschen schneller sein, nicht so viel reden. Es gab natürlich ein paar Leute im Forum, die gefragt haben, hey, habt ihr den Podcast vielleicht aufgezeichnet? Weil könnte ja auch interessant sein für andere Leute, die Kampagne leiten wollen. Aber da hat die Technik leider nicht mitgespielt. So, freundlicherweise waren natürlich die beiden Expeditionsteilnehmer hier bereit, das Ganze nochmal als Podcast einzusprechen. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie man generell diese Kampagne vorbereitet und einfach mal ein paar Grundsätze dazu formulieren. In den laufenden Episoden, ich bin noch nicht sicher, wie lang das sein wird. Wir vermuten mal, dass wohl noch drei Episoden sich dieser hier anschließen werden.
Es wird episch.
Genau, es ist ja auch eine epische Kampagne. Insofern wird es auch ein epischer Podcast. Das heißt also, in den restlichen Episoden werden wir uns dann den einzelnen Abschnitten der Kampagne widmen. Das ist für alle Leute, die jetzt kein Cthulhu spielen und keine Berge des Wahnsinns leiten wollen, vielleicht nicht ganz so interessant. Andererseits bietet vielleicht gerade die erste Episode nochmal Hinweise, wie man generell sich so einem Monstrum, so einer epischen Kampagne widmet und wie man generell Dinge vorbereitet in so einem epischen Rahmen. Und ohne viel Umschweifen wollen wir dann auch gleich mal starten. Erstmal, was zeichnet euch denn aus, diesen Podcast zu machen, Patrick?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. ich glaube allerhöchstens, dass ich es geschafft habe, die komplette Kampagne durchzuleiten.
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall was Besonderes, glaube ich.
Richtig.
Gerade bei vielen Cthulhu-Publikationen, die ein Nischendasein im Schrank fristen und so selten gelesen werden. Und gerade die Berge des Wahnsinns ist natürlich ein wirkliches Monster. Ne? Also mit 748 Seiten haben wir hier ein wahrhaft episches Ding. Ist vor kurzem in der Neuauflage erschienen, waren vorher drei Bände mit massiv Zusatzmaterial. Basiert natürlich alles auf der Urkampagne von Chaosium, Beyond the Mountains of Madness, die 1999 erschienen ist. Und die basiert natürlich auf der Kurzgeschichte bzw. dem Roman von H.P. Lovecraft, eben Die Berge des Wahnsinns oder Mountains of Madness. Ihr habt es beide geleitet, richtig?
Ja.
Und genau. Natürlich meine erste Frage ist natürlich, wie lange habt ihr denn gebraucht, Frank?
Ich habe exakt ein Jahr gebraucht. Vom 25. März 2014 bis zum 25. März 2015. Exakt auf den Tag genau.
Wie viele Spielsitzungen?
24. Ja, 24.
Und wie war es bei dir, Patrick?
Ja, ich überlege gerade. Also wir hatten Unterbrechungen, aber ich glaube 2,5 Jahre waren es insgesamt. Also auf den Tag genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber wir hatten 14 Episoden. Das weiß ich noch. Ich
kann das so genau sagen, weil wir das online gemacht haben. Also wir haben die online gespielt, die Kampagne über Videokonferenz. Und da konnte ich nachvollziehen, wann wir gespielt haben und zu welchen Terminen und so weiter und so fort.
Ihr habt es beide auch online gespielt.
Ja, ne? Ich wollte gerade sagen, aber ich bin nicht so fleißig gewesen, das nochmal rauszusuchen. aber ja, genau. Wir sind, ich glaube, beide über Hangout,
ja.
Oder Frank? Genau. Und auch mit Roll20-Unterstützung.
Ja, ich habe ohne, aber ist eigentlich egal.
Okay. Für alle Leute, die so gar nicht wissen, worum es geht, brauchen wir mal eine kurze Zusammenfassung von der Kampagne. Also, worum geht's hier?
Erstmal Spoilerwarnung.
Ja, stimmt. Aber ganz, genau. Ganz groß, genau. Jeder, der das spielen will, sollte ab jetzt wahrscheinlich einfach ausschalten und irgendeinen anderen Podcast hören.
Ja. Wir bedanken uns natürlich fürs Zuhören und hoffen, dass diese Zuhörer jetzt weg sind. Denn jetzt geht's ans Eingemachte. Die erste Berge des Wahnsinns Expedition war gescheitert. Was ist jetzt Thema der Kampagne?
Na, im Grunde spielt man jetzt die Expedition, die der ganzen, diesem Fehlschlag der ersten Expedition im Grunde auf den Grund gehen will. Ich glaube, das ist so das grobe Thema erstmal, beziehungsweise der Einstieg.
Das ist noch relativ spoilerfrei. Gehen wir ans Eingemachte. Was erwartet uns in der Kampagne?
Also in dem ursprünglichen Roman ist es ja so, dass die Expedition katastrophal in die Hose geht, nachdem die Expedition die älteren Wesen in der Antarktis findet. Und dann auch die Stadt dort findet. Also Danforth und Dyer, die beiden Protagonisten der Geschichte, finden halt die Stadt der älteren Wesen hinter den Bergen des Wahnsinns und kehren zurück, während eigentlich der Rest der Expedition es nicht schafft. Und die verheimlichen halt eigentlich, was sie gefunden haben. Und die Expedition, an der jetzt die Spieler teilnehmen und um die es in der Kampagne geht, die will halt rausfinden, was halt damals genau passiert ist, weil das halt alles so im Grauen unter den Mantel des Schweigens verborgen, was da eigentlich genau war.
Die Spieler werden dann also nicht nur Expedition ausstatten, also dabei helfen, rauszufinden, was man alles braucht, um da hinzukommen und so weiter. Fahren natürlich dann anschließend in die Antarktis, werden diese Stadt auch erforschen. Ist ein wichtiger Bestandteil, der auch für die deutsche Variante ergänzt wurde von den Originalautoren, wenn ich mich da recht entsinne. Und wird dann anschließend auch die letzten Geheimnisse der Stadt wahrscheinlich aufklären und reist dann anschließend auch nochmal zurück, wenn man das spielt.
Unter Umständen.
Unter Umständen, ja. Die klären halt auch das große, große Geheimnis auf in der Stadt, das da lautet, und das ist jetzt der große Spoiler, dass die älteren Wesen halt im Zuge von Kriegshandlungen vor mehreren Jahrmillionen, Milliarden Jahren einen Gott aus einer anderen Dimension gefangen haben, aus Versehen, und den jetzt festhalten in einer Art Götterfalle, der da drinnen halt gefangen ist. Und die Spieler finden halt diese Falle und müssen mit den eventuellen Konsequenzen aus ihren Handlungen dann leben.
Okay, bis wir da sind, dauert es noch ein wenig.
Das dauert noch eine ganze Weile.
Das dauert noch ein bisschen. Also das, was das genau beinhaltet, werden wir dann wahrscheinlich in der dritten oder vierten Episode dieser Podcast-Reihe hier erfahren. Aber bleiben wir erst noch mal ganz am Anfang. Noch bevor wir überhaupt alle an den Spieltisch kommen, haben wir als Spielleiter natürlich die fantastische Aufgabe, dieses über 700-seitige Buch oder die drei Einzelbände, je nachdem, ob man sie hat oder nicht, zu lesen. Die Kampagne ist natürlich wirklich sehr umfangreich und jetzt ist natürlich die Frage, reicht es denn, wenn ich mich darauf vorbereite, indem ich alles so nach und nach lese, je nachdem, wie der Abend so ist, oder sollte ich wirklich am Anfang einmal komplett durchgegangen sein? Wie habt ihr das denn gemacht?
Ja, also bei mir war das so, dass ich tatsächlich nur die erste Hälfte vom ersten Buch gelesen hatte und ich glaube, hätte ich es komplett gelesen, dann hätte ich es wahrscheinlich auch gelassen. Das muss ich jetzt gleich so sagen. Also für mich war das von Vorteil, dass ich immer so stückchenweise vorausgelesen habe und mich dann selbst immer auch so ein bisschen habe überraschen lassen. Das war meine Herangehensweise. Ich glaube, Frank, du hast es fast komplett gelesen am Anfang, oder?
Ich habe es wirklich komplett vorher einmal gelesen, das ganze Ding. Und es liest sich auch gut. Das war's mal dabei. also der Vorteil ist halt, dass man, wenn man das Ding komplett vorher liest einmal, dann hat man auch ungefähr ein Gefühl dafür, was so alles passieren kann und passieren wird. Und spätestens ab dem zweiten Band, hast du ja selber auch gesagt in dem Workshop, da funktioniert das auch nicht mehr so gut mit, ich lese mal die nächsten drei Szenen, die kommen könnten und bereite mich dadurch dann darauf vor.
Ja, eben genau. Also ich glaube, es ist ganz gut, dass die Kampagne einem am Anfang vorgaukelt, dass es tatsächlich funktionieren kann, dass man quasi an die Hand genommen wird. Insofern ich glaube, die ersten 5, 6 Spielsitzungen lief das auch super. Aber eben, wenn man dann quasi auch mal in die Stadt kommt, wo sich dann eine Pseudo-Sandbox auftut, da dreht sich das dann alles. Aber da können wir dann in einer Episode später mal drüber sprechen wahrscheinlich.
Was auf jeden Fall sehr vom Vorteil ist, ist, wenn man als Spielleiter den Roman gelesen hat. Das rate ich unbedingt, dass man den Roman, dass man den kennt. Weil der ist im Grunde die Hintergrundgeschichte zu der ganzen Kampagne.
Das ist ja wahrscheinlich auch für das Feeling wichtig. Also man will ja irgendwo doch auch, sag ich mal, innerhalb von einer Lovecraftschen Geschichte spielen. Und wenn das nicht als Grundlage irgendwie da ist, dann weiß ich nicht, kann man wahrscheinlich auch World of Darkness spielen oder sowas. Das ist schon essentiell.
Wäre so ähnlich, ein Szenario in Innsmouth spielen zu lassen und man kennt die Schatten über Innsmouths Geschichte nicht.
Genau.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, dass es jemand leiten will, ohne die Geschichte zu kennen, aber ich wollte es nur mal gesagt haben.
Was ist denn mit der Arthur Gordon Pym-Geschichte von Edgar Allan Poe?
Muss man nicht gelesen haben. Mhm. Kann man machen, ist aber nicht notwendig.
Mhm. Okay, gut. Wie sieht's denn aus, wenn man nochmal auch ein bisschen die Spiele einbezieht? Cthulhu ist ja ein recht tödliches System und die Charaktere sind hier auf einer Expedition, das heißt, sie sind mehr oder weniger abgeschlossen von der Außenwelt. Sollten die Spieler mehrere Charaktere haben oder reicht es, einen Satz an Charakteren zu haben? Wie habt ihr das gemacht?
Die Frage kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten oder mit so oder so. Das kommt echt drauf an, weil beide Wege Vor- und Nachteile haben. Ich habe meinen Spielern direkt jeweils zwei Charaktere erstellt. Also jeder Spieler hatte zwei, einen Hauptcharakter und einen Ersatzcharakter. Und das hat sich dann auch meist so aufgeteilt, dass einer von den beiden ein Wissenschaftler war und der andere war eher so ein Mann fürs Grobe. So einer war irgendwie Lagerarbeiter, einer war Matrose und einer Pilot. Und so hat sich dann das auch ein bisschen mit dem Fokus der Charakteren aufgeteilt. Es hat aber auch einige Nachteile. Also die Kampagne selbst empfiehlt, dass man Ersatzcharaktere hat. Patrick hatte keine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, meine Spieler hatten alle nur einen Charakter. Und wir hatten das kurz vorher besprochen, aber ich habe dann gesagt, es ist mir so lieber, weil ich ein bisschen Angst davor hatte, dass es dann vielleicht zu beliebig wird und sie vielleicht zu wenig Bindung an die Charaktere aufbauen, beziehungsweise vielleicht auch manchmal zu risikoreich agieren. Und ich fand es eigentlich ganz gut zu sagen, hier, ihr werdet sehr weit weg von zu Hause sein und wenn euch da was passiert, ist das euer Pech. Und ich glaube, das war auch ganz gut, zumindest jetzt bei meiner Gruppe lief das sehr gut.
Was ein Vorteil ist, wenn man zwei Charaktere pro Spieler hat, ist, dass man auch Dinge gleichzeitig geschehen lassen kann, indem sich die Gruppen halt aufteilen, also die Charaktergruppen. Das haben wir gemacht, um bei der Erkundung der Stadt halt möglichst viel von der Stadt zu entdecken. Ist halt eine Gruppe, die Wissenschaftler, die ist halt in die eine Richtung gelaufen. Da haben wir ein, zwei Sessions mit denen gespielt und dann haben wir gesagt, so währenddessen im Lager und dann sind die anderen drei in eine andere Richtung losgezogen mit anderen Zielen und anderen Entdeckungen. Das war ganz witzig, das Ganze halt auch ein bisschen aufgepeppt. Aber das ist halt auch eine Spielstilsache, das hängt von der Gruppe ab, ob man sowas mag und ob die Spieler sowas mögen, den Charakter zu wechseln innerhalb einer Kampagne. Muss man halt abwägen als Spieler. Das hat halt seine Vor- und Nachteile.
Wie sieht's denn aus? Wir hatten vorhin über den Roman gesprochen. Sollten die Spieler denn den Roman lesen? Oder?
Nein, 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 auf keinen Fall.
Okay. Also, ja gut, nach Möglichkeiten nicht. Das, ja. Ja. Wenn sie die Geschichte kennen, ist es halt schade.
Ich denke, spielbar ist es immer noch, wenn sie es kennen. Allerdings gibt es ein paar dramatische Effekte, die dann einfach wegfallen.
Ja, eine Menge Überraschungen sind halt keine Überraschung.
Genau.
Und eine Menge Spannung ist dann halt auch so ein bisschen flöten. Ja, also das heißt nicht, dass man einen Spieler ausschließen sollte, der halt die Geschichte kennt oder das komplett außer Acht lassen soll. Nur wenn man jetzt zum Beispiel, wenn alle Spieler die Geschichte kennen, dann sollte man als Spieler dann ein bisschen den Fokus auf Dinge in der Stadt, die halt nicht in dem Roman vorkommen, legen.
Wenn ich es in meiner Runde geleitet hätte, waren, glaube ich, zwei dabei, die kannten die Geschichte. Da ist natürlich auch ein gewisses Interesse dann da, diese bekannten Dinge aus der Geschichte eben wiederzusehen. Das ist, ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, ist auch eine wichtige Geschichte. Aber gut, klar, die großen Überraschungseffekte, ne? Also wenn du dann irgendwie das erste Mal die Stadt siehst, wenn du mit dem Flugzeug hochfliegst und so, ist natürlich schon, da rechnet natürlich keiner mit, das ist natürlich eine coole Szene. Die wird dir dann natürlich ein bisschen geschmälert, wenn du schon weißt, ah ja, da ist ja eben die Stadt, weiß ich ja schon.
Ja, und die eingefrorenen älteren Wesen und so. Und das sind halt so Dinge, die sind halt schön, wenn die Spieler dann nicht mitrechnen.
Genau. Ja. So, wichtiger Punkt ist noch beim Vorbereiten, also wenn ich's so wie Frank mache und ich lese mir das einmal komplett durch, dann kann ich mir schon am Anfang überlegen, oh, die Szene ist vielleicht gar nicht so interessant, kann ich vielleicht irgendwie mit was anderes zusammen kombinieren oder die kann ich vielleicht ganz fallen lassen oder die Szene ist besonders wichtig.
Das ist viel, viel schlimmer, also Szenen, die wichtig sind, weil wir haben es hier mit einer Kampagne zu tun, die hat über 700 Seiten und sie hat keinen Index. Wenn man die Kampagne vorbereitet und liest und man findet eine coole Szene oder eine coolen NSC oder irgendeine Info, wo man sich denkt, das ist interessant, das ist spannend, das will ich auf jeden Fall in der Runde haben, dann klebt euch ein Post-it an die Stelle oder schreibt es euch auf, direkt während ihr es lest und nicht erst später, weil ihr kommt später in die Situation, dass ihr das Abenteuer leitet. Und dann kommt ihr zu dieser Stelle, wo da irgendwas war und ihr wisst, da war irgendwas, war da, da gab's irgendwas Cooles, keine Ahnung, hier gab's einen Raum, da ist was total Abgefahrenes drin, das wollte ich unbedingt haben, aber du findest es nicht wieder. Du kannst im Buch rumwühlen wie blöde, findest es nicht wieder. Also wenn man solche Stellen findet, das ist ein cooles Zitat, das will ich reinhaben, das ist ein cooler Gegenstand oder ein cooler Raum, direkt notieren, weil man findet es nicht wieder. Auch aufgrund des Fließtexts, ja, das Format der Kampagne, also ist ja auch nicht unbedingt spielleiterfreundlich.
Die Informationen sind auch schön gestreut über den Fließtext. Also ja. Es ist auch nicht unbedingt so, dass das in kleinen Kästchen komprimiert zur Verfügung gestellt wird, sondern es ist verteilt über viele, viele, viele Artikel und Kapitel und ja.
Man findet auch Kästchen, die sehr interessant sind an Stellen, wo sie passen, aber sie würden auch an anderer Stelle gut passen. Zum Beispiel gibt es ein Kästchen, da wird diese Schogotenroute wird da beschrieben und wie die aussieht und wie die funktioniert. An der Stelle, wo man die finden kann. Das ist ja auch schön und gut, aber man kann diese Routen auch woanders finden und man weiß, irgendwo gab es eine Beschreibung davon und dann findet man es. Ja, dann, weil es gibt irgendwie drei Stellen in der Kampagne, wo man die finden könnte und es ist halt nur an einer Stelle dieser Kasten mit der Beschreibung. Das sind da auch so Dinge, wenn man sowas direkt aufschreibt oder so Hinweis mit sich selber macht.
Also Post-its sind, glaube ich, schon ein gutes Ding, das hilft. Habt ihr denn noch andere Sachen gehabt? Wie habt ihr das denn vorbereitet? Also wenn ich ein Abenteuer vorbereite, brauche ich meistens den Abenteuertext nicht mehr, weil ich dann sehr getreu mir Notizen mache und habe dann anschließend so ein Konglomerat aus, weiß nicht, irgendwie 5, 6 Notizseiten, die irgendwie komplett vollgeschrieben sind für einen so ein Abenteuer. Habt ihr das auch so gemacht oder seid ihr etwas lockerer angegangen? Also sprich, wie habt ihr die Übersicht behalten?
Durch akribische Notizen. Weil aus dem Buch herausleiten ist für mich generell schwierig und hier, glaube ich, unmöglich. Das ist viel zu konfus alles.
Ja, ist wirklich so. Also ich konnte im Endeffekt auch fast komplett aus meinen Notizen leiten und habe nur im Notfall, wenn ich was gesucht habe, ins Buch geguckt. Und dann habe ich auch wirklich gesucht. Also suchen mit Ausrufezeichen.
Aber schön dann, dass wir sozusagen diesen Podcast hier haben. Der gibt dann den Leuten schon ein paar Tipps, wo man auch genauer mal hinschauen sollte. Wenn man sich jetzt so ganz neu ran, also man stellt sich vor, man kauft das Buch und möchte es auch spielen und fängt dann an und dann hat man ja wirklich dieses massive Ding vor sich und muss sich dann erstmal durcharbeiten wie so ein Fachbuch. Macht natürlich mehr Spaß zu lesen, aber ist auch Arbeit erstmal, ne? Das, sich der Spielleiter, der sich dem erstmal nähern muss, ist schon ein bisschen mehr Arbeit. Was die Arbeit natürlich auch noch ein bisschen verkompliziert, sind nicht nur die ganzen Massen an Informationen, die so auf einen einprasseln, also sprich, wie diese Expedition funktionieren wird und wohin die Reise geht und was dann da passiert, sondern wir haben ja auch noch eine ganze Expedition. Das heißt also, die Expedition besteht nicht nur aus den Spielercharakteren und dem Expeditionsleiter. Nein, man hat ja noch Hundeschlittenführer und Piloten und anderes Personal und Assistenten und Geologen und was weiß ich nicht alles. Jetzt haben wir diese im Expeditionspark und auch in dem Band gibt es natürlich dann diese große Tafel mit den Porträtfotos und so weiter. Aber das hilft natürlich auch nicht wirklich. Wie handelt man diese Menge an NSCs?
Gar nicht. Also, ich hab's nicht hinbekommen. Ich bin da gescheitert.
Das ist eine ehrliche Antwort.
Ich habe versucht, das Beste draus zu machen, aber ich bin mit dem Endergebnis nicht wirklich zufrieden und würde es im Nachgang auch anders machen. Aber ich glaube, der Patrick, der war ein bisschen erfolgreicher.
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich glaube, das Problem ist, wenn man da rangeht, wie ich das gemacht habe, also dass ich quasi die Abenteuer wirklich von den Grundstrukturen her so spiele, wie sie im Buch vorgegeben sind. Dann ergeben sich, glaube ich, zu selten Szenen, wo du wirklich, wirklich so viele NSCs auf eine Weise darstellen kannst, dass es sich in den Kopf brennen der Spieler. Und deswegen waren, glaube ich, meine Spieler manchmal auch einfach ein bisschen verwirrt von diesen vielen Namen und so. Wir haben dann zwar immer wieder Listen aufgeschrieben und ich habe immer wieder versucht, bestimmte NSCs zu erwähnen und immer wieder anzuspielen. Aber jetzt im Nachhinein, glaube ich, wäre es wichtig, also wenn ich jetzt nochmal quasi, angenommen, ich würde das nochmal leiten, was ich nicht werde, niemals. Aber angenommen, dann würde ich tatsächlich sagen, okay, ich suche mir 3, 4 NSCs raus und denen gebe ich ganz charakteristische Merkmale. Die bringe ich direkt rein in die Geschichte und daran können sich dann quasi meine Spieler auch festhalten. Und würde es nicht mehr so machen, wie ich es gemacht habe, dass sie sich quasi so ein bisschen raussuchen können, wen sie interessant finden, weil es ist eine unglaubliche Arbeit und letztendlich verblassen die NSCs, glaube ich, auch alle dadurch ein bisschen.
Kann ich nochmal reingrätschen zum komplett durchlesen. Da hilft nämlich auch ungemein, wenn man die Kampagne vorher gelesen hat, weil man dann gucken kann, welche NSCs spielen eine wichtige Rolle später.
Ja, so 3 etwa
von den 25. Mehr als 3, aber dann kann man sich auf die vielleicht auch schon mal ein bisschen konzentrieren, plus ein paar, so, also wirklich, man sollte wirklich maximal 2 Hände voll, also unter 10 bleiben, bei denen man sich dann drauf konzentriert, weil sonst werden die irgendwann alle gleich. Also niemand, kein Spielleiter kann eine komplette Expedition darstellen, behaupte ich, die aus 31 Leuten besteht und einer Konkurrenzexpedition, die nochmal aus 15 Leuten besteht und einer weiteren Konkurrenzexpedition, die nochmal aus 10 Expeditionsteilnehmern besteht. Das kriegt niemand hin. Und deshalb sollte man da wirklich sich die Interessanten raussuchen, die vielleicht auch für die Spieler interessant sind oder so, wo die halt sagen, okay, gibt es hier vielleicht noch einen Geologen, mit dem man vielleicht einen Konkurrenzkampf haben könnte oder einen wissenschaftlichen Wettstreit, ja, dann baut man den ein bisschen aus. Aber ich würde sogar so weit gehen, einen Großteil der Expedition wirklich so als namenlose NSCs zu betrachten. Also die haben zwar einen Namen laut der Liste, die kann man den Spielern auch geben, aber die tauchen gar nicht groß auf.
Jetzt gibt es noch einen interessanten Punkt, der sich im Laufe des Workshops rausgestellt hat, fand ich sehr interessant, und zwar die beiden Expeditionsleiter, ne? Also Starkweather und Moore. Das sind natürlich zentrale Figuren innerhalb des ganzen Dings. Man macht ja auch ein Interview erstmal als Spielercharakter, um sozusagen auch zu dieser Expedition reinzukommen und sowas. Jetzt hattet ihr aber erzählt, weil ich kenne die Kampagne nur theoretisch, ich habe die irgendwann mal angefangen zu lesen, aber auch nicht beendet, dass diese beiden Figuren ein wenig ambivalent sind zu den Spielercharakteren. Also war es Starkweather, der nicht so gut wegkam, der eigentlich nicht so der Held ist der Expedition?
Der ist der Held.
Wir setzen das jetzt in Anführungszeichen, bitte. Ich glaube, wenn man nicht aufpasst, dann kommen beide nicht sehr gut weg. Das ist die große Gefahr.
Ja, um es kurz zu erklären, also es ist halt so, dass Moore ist halt Professor Moore, der ist halt der Wissenschaftler, der hat auch ein persönliches Interesse an dieser Expedition, weil seine Freunde dort gestorben sind in der Vorgängerexpedition und geht da halt auch mit einer gewissen analytischen Forschermentalität ran. Und Starkweather ist im Grunde genau das Gegenteil, das ist so der Draufgänger. Der will dahin, weil das ist Abenteuer, da kann ich zeigen, was ich drauf habe und da kann ich mich der Natur stellen, den Naturgewalten und ich habe eine gute Show und am Ende komme ich wieder als der große Forscher.
Aber seine alten Expeditionen liefen schon nicht so gut, ne?
Ja, der hat auch schon vorher Expeditionen gehabt, aber er hat es auch mal sehr gut hinbekommen, dass sich das Ganze am Ende irgendwie positiv dargestellt hat. Oder er hat zumindest versucht, das positiv darzustellen. Das Ding ist halt, dass man beide sehr schnell sehr inkompetent wirken lassen kann. Und
gerade in Kombination auch. Weil Starkweather, ja, das ist das Problem, ist, sie sind beide schnell sehr überzeichnet und so werden sie im Grunde auch porträtiert in den Kampagnenbüchern. Also Starkweather ist, wie Frank schon gesagt hat, eben so der große Held, der aber letztendlich eigentlich inkompetent ist. Und Moore ist aber so ein bisschen, wirkt so ein bisschen wie der Bückling teilweise, also in dieser Konstellation der beiden. Und wenn dann im Grunde quasi der Schwache dem Dummen folgt, ja, dann ist es ganz schwierig, das als das zentrale Leitungsbild, sage ich mal, der Expedition darzustellen.
Es wird besonders schwierig dann später, weil ja im Laufe der Kampagne es zu einer Situation kommt, wo einer der beiden entführt wird. Und ich glaube, es war Starkweather, aber ihr habt das dann, glaube ich, ausgetauscht oder so, weil die Charaktere mit Starkweather gar nicht so viel anfangen konnten. Also da war die emotionale Berührung, dass er entführt wurde, ist nicht sehr hoch, weil du denkst, oh Gott, wenigstens sind wir denen los.
Ja, so kann's laufen, ja, das ist so.
Das ist natürlich nicht gut. Und das ist natürlich jetzt schon wichtig zu wissen, dass man die Leute durchaus als kompetent in ihrer Art und Weise dann darstellt.
Die sind zwar exzentrisch, aber kompetent, also besonders Starkweather ist halt exzentrisch, aber kompetent. Also da sollte man echt drauf aufpassen, dass halt der Moore ist interessiert, der sollte die Spieler ernst nehmen und der Starkweather, der sollte halt auch eher kumpelhaft als angeberisch dargestellt werden, wäre so meine Empfehlung.
Ja, ich denke auch.
Da gibt's auch ein paar Szenen, die man nutzen kann, um das ein bisschen zu fördern, aber es gibt auch eine Menge Szenen, mit denen man das halt zerstören kann. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Zum Beispiel ist Starkweather auch ein unglaublicher Frauenhasser. Und das ist ja auch so ein Fakt, wenn man das den Spielern in den Kopf wirft. Ich meine, wir sind alle westlich geprägt Neuzeitler. Ja, wenn man da mit Frauenhass kommt, ist halt ein Kind seiner Zeit, der Starkweather. Und ja, das ist halt direkt unsympathisch.
Ja,
so, zu Recht.
Misogyn kommt ja, nicht so gut
zu
an.
Zu Recht, also unsympathisch, aber das ist halt auch eine Sache, das fördert das Ganze.
Kommt besonders gut, wenn eine Mitspielerin natürlich
da ist. Ja klar, das macht das Ganze also noch besser.
Das funktioniert natürlich sehr gut. Wobei es da ja eine clevere Idee gab. Ne? Es geht ja dann darum, die erste Frau an der Antarktis zu sein und dann springt er doch darauf an, so war das.
Ja, das ist ein schöner Twist an der Stelle. Also er ist zwar ein Frauenhasser und will eigentlich keine dabei haben, aber wenn dann die Konkurrenzexpedition von der Lexington dann sich auch auf den Weg macht und ankündigt, in die Antarktis zu fahren, dann wird er wieder zu dem, ich bin der Ehrgeizige, ich bin der Macher, ja, und sagt, nee, wir bringen die erste Frau in die Antarktis. Vollkommen egal, was ich von Frauen halte. Es geht einfach nur darum, dass ich es schaffe, eine Frau dahin zu bringen vor der anderen. Und
Ja, super. Das unterstreicht seinen Frauen.
Ja, im Grunde unterstreicht es das, aber es ist halt ein guter Twist, um halt trotzdem eine Frau mitzukriegen.
Ja, ja, ist ganz clever. Fand ich auch. Also es
aber um auf die Cleverness der Kampagne nochmal zu sprechen zu kommen, die ich nämlich ganz oft auch anzweifle. Das Problem ist leider tatsächlich, also gerade im Zusammenhang mit diesen beiden Führungsfiguren, nenne ich sie jetzt mal. Es ist ja so, dass die Spieler sich bewerben bei der Kampagne. Das heißt, eigentlich sind sie nur Mitglieder. Und so kommen sie auch in diese Expedition rein. Dann ist aber ganz schnell das Problem, dass man den Spielern ja eigentlich auch viele Dinge zutrauen soll und ihnen viele Aufgaben geben soll. Und das wird teilweise dann so gelöst, dass zum Beispiel Moore an die Spieler herantritt und sagt, er kann das nicht so, er kommt mit manchen Dingen nicht so ganz klar, beziehungsweise er würde sie damit betrauen. Und dann ist natürlich ganz schnell auch das Gefühl da, wieso vertraut er uns so viel an? Was stimmt da nicht? Ja, warum können die das nicht selbst? Ja, also das ist auch sehr ungleichgewichtig schon von Anfang an, finde ich leider. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man das vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen gebügelt angeht, um eben vielleicht zu sagen, okay, dann sind die Spieler vielleicht gleich von Anfang an relativ hoch in der Hierarchie dieser Expedition und daraufhin ist es ziemlich logisch, dass sie auch ganze Trupps anführen können, wenn es dann zum Beispiel um die Erforschung der Stadt geht. Oder man muss halt aufpassen, dass es irgendwie doch eine logische Erklärung dafür gibt, dass sie manche Dinge übernehmen, obwohl sie vielleicht nur der Geologe sind.
Neben dem ganzen Text und so weiter gibt es natürlich dann auch noch das Expeditionspack mit einem speziellen Spielleiterschirm, wo nochmal einzelne Tabellen drauf sind, die speziell für das Abenteuer gedacht sind und so weiter. Und dann natürlich noch die ganzen Handouts. Was habt ihr denn davon verwendet und was nicht?
Die berüchtigten Fragen.
Wollen wir da jetzt schon mal anfangen?
Die heben wir uns für die nächste Episode auf. Das wird der Teaser für die neue Episode dann. Die berüchtigten Frachtlisten.
Ja, super.
Aber ansonsten, ich meine, ist ja Zeitungshandout hier, um sozusagen erstmal die ganze Kampagne anzuteasen. Und das Romanfragment von Edgar Allan Poe und was der Soundtrack, der dabei war. Also
es gibt Unmengen an Material dazu, das ist wahr. Es gibt auf der Pegasus-Seite einen ganzen Haufen von Erweiterungszeug aus diesem Zusatzpack und aus dem Buch selber auch diverse Dokumente und Handouts. Und ein Ding, was bei mir der Fall ist, aber bei Patrick genau dasselbe, da wir es online geleitet haben, konnte man den Spielern die Sachen nicht so in die Hand drücken. Ja, das ist dann halt ja irgendwo ein Manko an dem Medium, aber man kann die Sachen ja trotzdem hochladen und zur Verfügung stellen, wenn die dann digital sind. Also ich habe schon einige Sachen ausgeteilt, auch gezeigt und verwendet, aber nicht alles. Es ist auch eine Menge Schrott dabei. Ja, man braucht wirklich nicht alles an Handouts, was da einem zur Verfügung gestellt wird. Gerade so die kleinen Zeitungsartikel, dieser Zeitungsartikel, der große zum Einstimmen, den kann man den Charakteren oder den Spielern geben, bevor man überhaupt anfängt. Bevor man die Charaktere erstellt, kann man ihnen diesen Zeitungsausschnitt geben. Das ist toll. Ja, weil der wirklich auch noch schön aufgemacht ist. Das ist wirklich eine gute Sache. Aber so diese ganzen Textwüsten, da muss man halt ein bisschen gucken. Gerade auch diese Frachtlisten und so. Ja, gut.
Also ich hab auch viele von den Fotos aus dem ersten Band benutzt, wo man dann eben New York sieht oder wo dann so ähnliche Schiffe gezeigt werden wie das, das man für die Überfahrt verwendet. Aber das ist eben auch alles nur zur Atmosphärensteigerung quasi ein bisschen benutzt. Ansonsten, glaube ich, muss man da aufpassen. Über diesen Pym-Text können wir dann ja auch nochmal sprechen. Das kommt wahrscheinlich ein bisschen später. Das ist vielleicht eher so ein unglückliches Handout gewesen, aber ich denke, viel ist da einfach auch für den Spielleiter selbst, dass er sich viel angucken kann, um einfach ein Gespür zu kriegen, wie fühlt sich das an, wie kann ich das vermitteln? Und vielleicht weniger, um den Spielern irgendwie so ein 30-Seiten-Pamphlet hinzulegen. Hier habt ihr übrigens Handouts,
lest ja, oder diese andere Geschichte ist ja die mit diesen Kärtchen und den Pappaufstellern und so. Es gibt ja auch in dem Expeditionspakt dann Felder und so Dungeon-Tiles in der Art und auch so Figürchen, die man da verteilen kann und so. Die sind ja ganz schick, aber die kann man nur gebrauchen, wenn man ein Zusatzabenteuer aus der Kampagne spielt, das man auch getrost weglassen kann. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, das fällt halt voll weg, wenn man es nicht verwenden will oder ja, wenn man das Abenteuer weg.
Ja, ansonsten waren ja noch der Spielleiterschirm. Habt ihr den benutzt? Ich meine, gut, ihr habt online gespielt, aber waren da irgendwie die Sachen drauf, die man zum schnellen Nachschlagen, also Regeln für Erfrieren oder sowas, wenn man sowas gebraucht hat?
Also ich habe es nicht benutzt, gebe ich zu. Da waren halt Zufallstabellen für oder beziehungsweise Beschreibungen von bestimmten Gradzahlen und welche Erfrierungsgrade man dann bekommt. Und das brauche ich nicht live beim Spielen,
okay, glaube
ich.
Viele Tabellen auf dem Spielleiterschirm sind sehr speziell. Zum Beispiel auch, es gibt eine ganze Liste von dem Kram, der auf so einen Hundeschlitten drauf ist, so die Standardausrüstung. Das brauche ich eigentlich nicht auf dem ein Spielleiterschirm. So, das ist gut zu haben, wenn das irgendwie von Interesse ist, aber das reicht mir auch, wenn das an der richtigen Stelle im Buch steht, weil ich das auf dem Zettel stehen habe. Das, also auch das mit den Gradzahlen, ja, wofür brauche ich die? Soll ich den Spielern sagen, ja, es ist minus 20 Grad und das fühlt sich an wie minus 45, weil Wind ist? Ja, das ist halt, das kann ich auch nicht in der Beschreibung einbauen irgendwie. Interessanter sind dann so Sachen wie Erfrierungsverletzungen und solche Dinge oder so kleinere Sonderregeln, das ist schon, aber so die Hälfte der Tabellen ist, naja, fragwürdig. Aber da kann man ja auch was drüber hängen oder Post-its draufkleben.
Die Grafiken waren schön.
Ja.
Außen.
Das ist aus der französischen Ausgabe, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Letzte Frage, bevor wir zum ersten Mal zum Ende kommen, ist, das fand ich sehr gut, im Workshop hatten wir das auch erwähnt, womit habt ihr euch dann eingestimmt auf die Antarktis? Also da kamen so ein paar Buchtitel zum Beispiel, die ganz interessant waren. Und ich hatte, glaube ich, Terror von Dan Simmons erwähnt. Das war ein Roman auf der Suche nach der Nordwestpassage. Das war die Franklin-Expedition, die dann tragisch verschollen ist. Ein ganz, ganz großer Entdecker Franklin, der dann aber eben ins Nichts gegangen ist. Und da kam dieses Gefühl für Kälte kam schon sehr gut zum Tragen. Das andere ist Brandsmeier, Schrecken des Eises und der Finsternis, ebenfalls sehr beeindruckend und gerade in der Schilderung der wirklich unwirtlichen Umgebung, in der man da ausgesetzt ist, weil das ist, abgesehen jetzt vom Ozean oder dem Erdinneren oder einem Vulkan, ein schon sehr lebensfeindlicher Ort für den Menschen. Was hattet ihr denn da noch?
Neben den Romanen, also den Berge des Wahnsinns-Roman, habe ich mir noch ein paar Dokumentationen angeguckt. Und es gibt eine schöne von der BBC, die heißt Frozen Planet. Da geht's halt, also es ist irgendwie vier Teile, da geht's um die Arktis, die Antarktis und noch so ein paar Dinge. Und das ist sehr, sehr schön, um halt irgendwie einen Eindruck zu kriegen von dieser eisigen Welt. Sehr empfehlenswert. Das ist auch so aus dieser Reihe wie dieses Planet Earth oder so, wenn man das kennt. Wirklich tolle Bilder. Muss man nicht gucken, aber ich fand's toll. Und eine andere Dokumentation, die ich sehr empfehlen kann, ist Great White Silence. Das ist eine Dokumentation, die gedreht wurde zur Shackleton-Expedition in den 20ern. Ich habe jetzt leider die Daten alle nicht im Kopf. Aber das sind halt wirklich authentische Aufnahmen da drin von so einer Expedition aus den 20ern in der Antarktis. Von den Leuten, wie sie da ankommen mit den Schiffen, wie sie ihr Lager aufbauen, wie die Zelte aufbauen, wie sie die Pinguine da finden und solche Dinge. Und das ist wirklich, wirklich eine tolle Dokumentation, wirklich gut gemacht. Um halt auch so ein bisschen Zeitgeist von damals da mit einzufangen. Gibt's auch einen schönen Trailer auf YouTube zu, das ist schon nicht schlecht.
Genau, die habe ich auch gesehen. 1924 ja, war das, glaube ich. Genau, ja. Ja, und das die Novelle von Lovecraft natürlich nochmal gelesen, beziehungsweise gehört.
Okay. Ja, dann werde ich mir jetzt gleich nochmal so einen schönen Film angucken oder nochmal ein bisschen den Terror lesen.
Bei 40 Grad?
Bei 40 Grad kommt das ganz gut.
Fühlt sich an wie 50? Steht auf meinem Spielleiterschirm.
Richtig, bei Windstille.
Durch den Wind, genau, ja. Ganz, ganz fabelhaft. Das war erstmal unser erster Teil rund um die Vorbereitung zu den Bergen des Wahnsinns. Die Spannung steigt, denn in der nächsten Folge brechen wir dann auf in die Antarktis. Und bevor wir uns natürlich in die Antarktis aufmachen können, gilt es erstmal dazu, die Frachtlisten zu machen. Aber das ist... Das wird einfach das Thema der nächsten Episode sein. Insofern vielen Dank an meine beiden Mitpodcaster und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Das Intro zu dieser Episode stammt von Zero Project und trägt den passenden Namen Intro. Und das Ganze ist aus dem Album Ambient Symphony. Mehr von diesem Künstler findet man, wenn man dem Link unter unserem Podcast folgt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.